dabei, die verschiedenen stellungsmäßigen Wahrheiten durchzugehen. Und da möchte ich heute auch weitermachen. Wie weit wir heute kommen, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich werde die Punkte einfach so durchgehen und je nachdem, wie lange wir dann brauchen, versuche ich dann auch zeitig aufzuhören. Also der nächste Punkt ist Nummer 29. Es fehlen jetzt praktisch noch 5 Punkte. Und Nummer 29 ist, dass die Gläubigen ein Geschenk des Vaters an den Sohn sind. Und da möchte ich lesen aus Johannes 6, Vers 37 bis 40. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Also hier geht immer wieder hervor, dass die Gläubigen eine Gabe des Vaters an den Sohn sind. Und der Vater schenkt die Gläubigen oder die Auserwählten dem Sohn, indem er sie zu Jesus zieht. Und dann werden sie gläubig. Und das heißt, wenn wir da noch weiterschauen in Johannes 17, Vers 2 oder allgemein Johannes 17, wird genau die gleiche Wahrheit auch immer wieder betont im hohepriesterlichen Gebet. Das ist gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das heißt, Jesus gibt allen ewiges Leben, die der Vater ihm gegeben hat. Und da sieht man auch wieder, oder wird wieder deutlich, dass eben die Gläubigen ein Geschenk vom Vater an den Sohn sind und dass der Sohn eben diesen ewiges Leben gibt, und zwar allen. Dass er allen, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Und immer wieder während dem ganzen Gebet bezeichnet Jesus die Gläubigen als diejenigen, die der Vater ihm gegeben hat. Das heißt, das ist eine schöne Wahrheit, dass wir das wissen dürfen, dass wir ein Geschenk vom Vater an den Sohn Gottes sind. Und aus der ersten Stelle, die ich vorgelesen habe, geht auch eine Anwendung davon hervor. Ich gehe nochmal zurück zu Johannes 6. Also alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat. Das heißt, alle, die ein Geschenk sind des Vaters an den Sohn, die wird Jesus nicht verlieren. Das heißt, das ist Heilsgewissheit, die man daraus haben darf. Die Wahrheit einfach, dass wir wissen dürfen, wir sind ein Geschenk vom Vater an den Sohn, gibt uns Heilsgewissheit und Sicherheit, dass wir nicht verloren gehen können, sondern weil wir eben ein Geschenk sind, gehen wir nicht verloren. Das heißt, wir haben hier eine doppelte Sicherheit. Die eine Sicherheit, wir sind in der Hand Jesu, und in der Hand Jesu sind wir sicher, da können wir nicht rausgerissen werden. Und zusätzlich sind wir noch in der Hand des Vaters, und das ist die zweite Versicherung, dass wir wirklich in Ewigkeit sicher sind. Das heißt, alle Gaben des Vaters an den Sohn, denen wird ewige Sicherheit verheißen, und daraus sollen die Gläubigen auch Kraft schöpfen und Mut schöpfen und Freimut einfach, den Weg mit dem Herrn zu gehen. Dann möchte ich zu Punkt Nummer 30 kommen. Der ergibt sich aus Epheser 1, Vers 18. Erleuchtet die Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Aus dem Vers, vor allem aus dem letzten Teil, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, da können wir sehen, dass wir Christi Erbe sind. Das heißt, das ist eigentlich in Verbindung mit der vorherigen Wahrheit. Christus erbt uns. Wir sind praktisch auch, wir werden vererbt an Christus. Das ist eine Wahrheit, die man eigentlich gar nicht so, oft gar nicht so bewusst erfasst, weil den Vers, den überliest man auch schnell. Und dann ist das Bewusstsein vielleicht gar nicht so da. Aber Jesus bekommt auch ein Erbe und das Erbe sind wir. Und das ist ein reiches Erbe. Und das ist deshalb ein reiches Erbe, weil wir ja mal mit Christus verherrlicht werden. Das kommt ja auch dazu. Die nächste Verheißung Nummer 31 oder stellungsmäßige Wahrheit ist, dass wir selber Erben sind. Das ist eine weit bekanntere. Ergibt sich aus ganz vielen Bibelstellen, unter anderem Römer 8, Vers 17. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Also als Kinder und als solche, die in Christus Jesus sind, erben wir zusammen mit Christus. Und wir erben zum einen einen neuen Leib, den Herrlichkeitsleib, zum anderen erben wir einen Platz im Himmelreich. Das beinhaltet erstmal für 1000 Jahre einen Platz im tausendjährigen Reich. Und wir wissen auch aus vielen Bibelstellen, dass wir im tausendjährigen Reich auch Dinge erben werden. Was das genau sein wird, das hängt natürlich vom einzelnen Gläubigen ab, weil auch die Belohnung hiermit zusammenhängt. Jesus sagt ja an manchen Stellen, dass er die Gläubigen über wenig oder über viel setzen wird. Und es hängt davon ab, wie sie hier praktisch Verwalter waren der Gaben, die Jesus uns hier gegeben hat. Wird man im tausendjährigen Reich über wenig oder über mehr oder über noch mehr gesetzt und erbt da eben gewisse Dinge und gewisse Aufgaben. Und dann natürlich das Erbe im ewigen Jerusalem. Das sind alles Bereiche, wo wir zusammen mit Christus erben. Nicht unabhängig von ihm, sondern mit ihm zusammen. Weil wir eben in ihm sind und in ihm praktisch, also in dem Sohn Gottes sind. Ich möchte noch eine Stelle vorlesen in Bezug auf Erbe. Das ist ein Galaterbrief. Galater 4, Vers 7. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Also auch hier die Aussage, dass wir durch Christus Erben Gottes sind. Dann kommen wir zu Nummer 32. Das ist Zugang zu Gott. Das heißt, der Gläubige hat Zugang zu Gott, dem Vater. Und eine wichtige Stelle diesbezüglich ist Römer, Kapitel 5, Vers 2. Ich möchte es aber ab Vers 1 vorlesen, weil die zusammengehören. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, wir haben im Glauben Zugang zur Gnade Gottes. Das ist die erste Facette, praktisch Zugang zur Gnade Gottes. Das bedeutet, wenn wir im Glauben zum Vater kommen, wenn wir im Glauben zu Gott kommen, dürfen wir auch im Glauben seine Gnade ergreifen. Das heißt, es kann sein, wir kommen in eine Situation, die schwierig ist, wo wir versucht werden, wo wir in Not sind, und in so einer Situation dürfen wir im Glauben zum Herrn kommen und dürfen wir im Glauben Zugang haben zu seiner Gnade. Das ist immer im Glauben, dass wir das erfassen, dass wir das ergreifen, was seine große Gnade mit uns ist und was er uns alles verheißen hat. Das heißt, dass wir dann in einer Situation, wo wir wirklich in Not sind, sind wir aufgefordert, das auch zu tun, im Glauben zu der Gnade eben Zugang zu erlangen. Und hier Kapitel 5, Vers 2 sagt, wir haben den Zugang, dieser Zugang ist uns geschenkt worden. Und ein Problem, das eben oft bei Gläubigen da ist, dass sie in Situationen kommen, die schwierig sind, wo sie versucht werden, und sie gehen da praktisch so durch und irgendwie erliegen sie vielleicht der Versuchung oder fallen oder merken nichts, dass sie Zugang zur Gnade haben. Das ist ja oft der Fall. Und das dann einfach, da ist das dann einfach, liegt mitunter daran, dass einfach von dieser Verheißung nicht Gebrauch gemacht wird. Dass man dann in der Situation wirklich auch zu der Gnade praktisch kommt, zum Herrn kommt, zum Vater kommt, im Glauben, dass man den Zugang hat. Und so kann es sein, dass man von einer Niederlage zur anderen stolpert, ohne eigentlich wirklich zu erfassen und zu ergreifen, was uns im Wort Gottes in solchen Situationen verheißen wird und wozu wir aufgefordert werden. Genau zu dieser gleichen Facette, dass wir Zugang zur Gnade Gottes haben, ist Hebräer 4, Vers 4, 14 bis 16 für uns geschrieben. Da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Die Hebräer waren ja auch in der großen Not, nämlich dass sie Verfolgung erlitten hatten und dass sie in der Gefahr standen, einfach das Zeugnis, das Bekenntnis zu verleugnen. Und sie werden hier aufgefordert, festzuhalten an dem Bekenntnis, und anstatt Jesus zu verleugnen und irgendwie den Mut zu verlieren, freimütig zum Thron Gottes zu kommen, in dem Bewusstsein, Jesus ist selber versucht worden und er wird uns beistehen in der Versuchung und wird Mitleid haben mit der Situation, in der wir uns befinden. Und weil eben Jesus alle Hindernisse aus dem Weg geräumt hat, dass wir zum Vater Zugang haben dürfen, sollen wir das eben auch tun und uns nicht selber irgendwie vormachen, dass Hindernisse da sind. Wir dürfen vertrauen, dass die Hindernisse wirklich weg sind, auch wenn der Teufel oft versucht, uns einzureden. Da sind viele Hindernisse da. Ich fühle mich gerade nicht so gut, ich fühle mich gerade niedergeschlagen, mein Zustand ist gerade nicht so, dass ich zu Gott kommen könnte. Da versucht der Teufel uns schon sehr stark runterzuziehen und uns dazu zu bringen, dass wir eben dieses Vorrecht nicht gebrauchen, zum Thron der Gnade zu kommen. Und gerade in so einer Situation können uns solche Verse dann auch weiterhelfen. Einfach das Bewusstsein, dass wir aufgefordert werden, zum Herrn zu kommen, zum Vater zu kommen. Gerade der Zugang zum Vater, der wird in Epheser 2 Vers 18 ausgedrückt. Denn durch ihn haben wir beide Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Also hier wird auch wieder der Zutritt zum Vater eben aufgezeigt, dass wir in einem Geist, also im Heiligen Geist, Zutritt haben zum Vater. Das bedeutet, wir dürfen im Vertrauen zum Vater kommen und aber lieber Vater sagen, aber auch unsere Gebete und Anliegen vor ihn bringen. Durch diesen Zugang ergibt sich auch wieder Heilsgewissheit. Also wie die Wahrheit, dass wir ein Geschenk des Vaters an den Sohn sind, Heilsgewissheit gibt und Sicherheit im Herzen gibt, so ist es auch durch den Zugang zum Vater. Wenn wir das erfahren dürfen, dass wir wirklich zum Thron der Gnade kommen, dass wir zum Vater kommen und dass wir dann irgendwie auch erleben, dass er da ist und dass er Gebete erhört und dass er sich um uns kümmert, wird uns auch die Heilsgewissheit im Herzen gestärkt. Ich möchte Epheser 3, Vers 12 vorlesen. Indem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben, in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Das heißt, wenn wir erfahren und erleben, dass wir eben diesen freimütigen Zugang haben und die Zuversicht durch den Glauben an ihn haben, wird unser Herz gestärkt und getröstet in der Situation, in der wir uns befinden. Und die Zuversicht einfach darf dadurch zunehmen. Und Vers 13 ist dann die Folge davon, oder die Bitte von Paulus deshalb. Darum bitte ich, dass ihr nicht mutlos werdet wegen meiner Bedrängnisse um euretwillen, die euch eine Ehre sind. Eine weitere Facette von Zugang zu Gott ist die Gemeinschaft mit Gott. Ergibt sich aus 1. Korinther 1, Vers 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Also dadurch, dass eben der Weg zu Gott frei ist und wir den Zugang haben, dürfen wir Gemeinschaft haben. Und die Gemeinschaft mit dem Herrn ist einfach was Köstliches. Und auch da versucht der Widersacher, uns einfach schwach zu machen, die Gemeinschaft zu trüben und irgendwie uns unsicher zu machen, dass wir diese Gemeinschaft mit dem Herrn wirklich haben dürfen. Dann Nummer 33, das ist der letzte Punkt, und der heißt unter der weit größeren Fürsorge oder Obhut Gottes. Die Bibelstelle dazu ist Römer 5, Vers 8 bis 10. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Also der Gedanke ist, der Jesus ist gekommen und ist für die Feinde gestorben. Er ist für uns gestorben, wir haben noch gar nicht gelebt, aber wenn wir zurückgehen in der Zeit, ist Jesus gestorben, als die ganze Menschheit in Feindschaft zu Gott gelebt hat. Und dadurch hat Gott seine Liebe zur Menschheit bewiesen, dass er seinen Sohn gesandt hat, der für die Feinde gestorben ist. Und jetzt gibt es eine Steigerung. Wir haben also die Liebe zur Menschheit, die sich darin beweist, eben, dass Jesus sogar die Feinde geliebt hat und für die Feinde gebetet hat und gebetet hat, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und jetzt heißt es hier, wie viel mehr? Das heißt, wie viel mehr liebt Gott, liebt Jesus die, die versöhnt worden sind, die in Christus sind, in dem Geliebten? Und wie viel mehr Obhut und Fürsorge lässt Gott den Gläubigen zuteil werden? Das heißt, wenn Jesus sogar gestorben ist, als wir noch Feinde waren, dann wird er erst recht jetzt alles für uns tun, dass wir bewahrt werden, dass wir unter seiner Fürsorge sind, dass wir unter seiner Obhut sind und dass wir sicher ans Ziel gebracht werden. Und deshalb heißt es, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben. Also umso mehr wird es wahr sein. Genauso wie das wahr ist, was damals geschehen ist, umso mehr ist das wahr, dass wir als Versöhnte gerettet werden. Dieser letzte Punkt hat einige Facetten. Und zwar ist die erste Facette, dass der Gläubige ein Objekt von Gottes Liebe ist. Dann will ich nochmal zu Johannes zurück. Johannes 17, Vers 23. Fangen wir bei 22 an, weil es ein halber Satz ist. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihm gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen. Und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Das heißt, die Liebe zu den Gläubigen entspricht der Liebe des Vaters zum Sohn. Und das ist eine unermesslich große Liebe. Und das ist ein großes Vorrecht, das speziell die Gläubigen haben. Dass die Gläubigen diese große Liebe empfangen, die eben so groß ist wie die Liebe des Vaters an den Sohn. Zum gleichen Punkt Römer 8, 35 bis 39. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Die ganzen Verse, es gibt noch einige mehr, wo von der Liebe Gottes zu uns die Rede ist, sind für uns unermesslich. Wenn man darüber nachdenkt, schon über einen von den Versen, dann ist es teilweise gar nicht zu begreifen, mit dem Verstand zu verstehen. Aber wir dürfen uns das einfach mit dem Herzen erfassen und uns darüber freuen, dass wir einfach unverdienterweise Objekte von Gottes Liebe geworden sind in Christus, in seinem Sohn. Die nächste Facette ist, dass der Gläubige ein Objekt von Gottes Gnade ist. Und zwar in verschiedenen Bereichen. Zum einen in der Errettung, das sehen wir in Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das heißt, er darf vom Tod zum Leben durchdringen. Er hat Gottes Gnade bekommen, in dem Sinne, dass er Gottes Sohn erkennen durfte und dass er gerettet worden ist. In Bezug auf die Gnade ist ja auch der Vers da, Epheser 2, Vers 7, dass wir aus Gnade selig geworden sind. Der eine Aspekt ist eben in der Errettung, sind wir Empfänger von Gottes Gnade. Außerdem sind wir in der Bewahrung auch Empfänger von Gottes Gnade. Es ist nämlich Gnade, dass wir bewahrt werden durch seine Kraft. Wir haben schon Römer 5 gesehen diesbezüglich. Ich möchte noch Philipper 1, Vers 6 aufschlagen. weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Also die Überzeugung von Paulus, dass Gott, der ein gutes Werk angefangen hat, das auch vollbringen wird. Das heißt, wenn jemand zum Glauben gekommen ist und den errettenden Glauben hat, das wird vollendet werden bis auf den Tag seiner Wiederkunft. Also wir sind Objekt seiner Gnade in der Errettung, in der Bewahrung, außerdem im Dienst. Epheser 4, Vers 7. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Das heißt, überhaupt die Tatsache, dass wir dem Herrn dienen können, ist schon seine Gnade. Dass wir überhaupt hier sind, dass wir die Fähigkeit haben, die Gabe haben, ihm zu dienen, ist von seiner Gnade uns zuteil geworden. Und es ist nach seinem Maß, nach dem Maß der Gabe des Christus, ist es uns zugemessen. Also auch hier sind wir vollkommen Empfänger seiner Gnade, indem wir Jesus dienen und ihm nachfolgen. Außerdem der letzte Punkt in der Unterweisung. Gibt sich aus Titus 2, Vers 11 bis 13. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Das heißt, die Gnade Gottes nimmt uns in Zucht. Das heißt, sie belehrt uns, sie unterweist uns und wir werden von Gottes Gnade, durch Gottes Gnade eben in seiner Unterweisung vorangebracht. Also auch das ist Gnade. Und da sind wir Empfänger und Objekte von Gottes Gnade. Das heißt, wir haben eben diese vier Bereiche, wo Gott seine Gnade an uns erweist, nämlich, dass wir errettet worden sind, dass wir von ihm bewahrt werden, dass wir ihm dienen und dass wir von ihm unterwiesen werden. Außerdem, und das ist der nächste Unterpunkt, sind wir Objekte von Gottes Macht. Epheser 1, Vers 19. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Wir dürfen immer wieder in unserem Leben erfahren, wie Gott seine Macht an uns erweist und dass wir da Objekte von Gottes Macht sind, dass er in unserem Herzen seine Macht und Kraft erweist und wir das einfach erfahren dürfen und dadurch gestärkt werden dürfen. Des Weiteren sind wir Objekte seiner Treue. Hebräer 13, Vers 5. Euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe, begnügt euch mit dem, was vorhanden ist, denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. So können wir nun zuversichtlich sagen, der Herr ist mein Helfer und deshalb fürchte ich mich nicht von dem, was ein Mensch mir antun könnte. Also haben wir die Verheißung Gottes, ich will dich nicht aufgeben noch dich verlassen. Gott ist treu und ein Teil der Fürsorge Gottes an uns ist, dass er seine Treue immer wieder an uns erweist. Und es beinhaltet sogar die Bereiche, wo wir untreu sind. Wir sind oft untreu in unserem Leben. Sogar wenn wir es nicht wollen, werden wir oft in die Situation kommen, wo wir im Nachhinein wieder sagen müssen und bekennen müssen, auf die Knie gehen müssen, dass wir untreu gewesen sind. Aber trotzdem ist der Herr treu und das gehört zu seiner Fürsorge zu uns, weil er eben sich selbst nicht verleugnen kann. Dann sind wir Objekte seines Friedens. Das ist zum einen die Stelle von Römer 5, Vers 1 und 2, dass wir durch die Rechtfertigung Frieden mit Gott haben dürfen. Und die andere Stelle ist Kolosser 3, Vers 15. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Also nicht nur der Friede wissen, dass wir wissen, wir sind versöhnt und Gott hat nichts mehr gegen uns, sondern auch hier die Aufforderung, dass der Friede Gottes in unseren Herzen regieren soll. Und das ist etwas, was wir immer wieder erfahren dürfen, dass dieser Friede in unserem Herzen regiert und dass dieser Friede uns bestimmt und uns erfüllt. Also noch was weit Größeres als das bloße Wissen, wir sind irgendwo gerechtfertigt, uns ist vergeben und wir haben Frieden mit Gott, sondern wirklich, dass dieser Friede auch in unserem Herzen regieren darf. Jetzt kommen wir zum vorletzten Unterpunkt. Das sind, dass wir Objekte von Gottes Tröstungen sind. 2. Korinther 1, Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Das heißt, wenn wir durch schwere Zeiten, durch dunkle Täler durch müssen, die vom Herrn bestimmt sind für uns, ist auch gleichzeitig der Trost da. Das heißt, wenn jemand einen Lieben verliert, einen Angehörigen verliert, wenn er sonst irgendwie in Not kommt, wo er in große Bedrängnis kommt, dürfen wir wissen, dass Gottes Trost da ist und dass Gott der Gott alles Trostes ist und dass er gleichzeitig auch da ist, um uns zu trösten. Dass er dann vielleicht auch einen Bruder bereit hat, um jemand anderes zu trösten, aber auch wieder durch den Trost Gottes. Und auch das ist ein großer Segen, den wir haben dürfen als Gläubige und wo wir einfach wieder erkennen dürfen, wie viel größer ist die Fürsorge Gottes für uns, die Obhut Gottes. Dann sind wir als letzter Punkt die Objekte von Gottes Fürbitte. Hebräer 7, Vers 25. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Das heißt, hier geht es um Jesus. Jesus lebt für immer und tritt immer für uns ein. Das heißt, er bittet alle Zeit für die Gläubigen und ist für uns da und verwendet sich für uns. Und deshalb werden auch die, die durch Jesus zu Gott kommen, werden vollkommen errettet. In der ewigen, vollkommenen Errettung, die nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Und diejenigen, die so praktisch gerettet sind, die werden auch immer wieder einfach das erfahren, dass Jesus für sie eintritt und dass so ihnen letztendlich Hilfe zuteil wird. Als abschließenden Vers möchte ich noch aus Lukas 12 einen Abschnitt vorlesen. Und zwar die Tatsache, dass wir unter dieser großen Fürsorge und Obhut Gottes sind, soll uns dazu bringen, dass wir uns nicht sorgen, sondern dass wir alles zuversichtlich ihm anvertrauen und uns in seine Hand begeben. Und er sprach zu seinen Jüngern, also ab Vers 22, und er sprach zu seinen Jüngern: Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Betrachtet die Raben, sie säen nicht und ernten nicht, sie haben weder Speicher noch Scheunen, und Gott nährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Wenn ihr nun nicht einmal das Geringste vermögt, was sorgt ihr euch um das Übrige? Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit ist nicht gekleidet gewesen wie eine von ihnen. Wenn aber Gott das Gras auf dem Feld, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch, ihr Kleingläubigen. Und ihr sollt auch nicht danach trachten, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und beunruhigt euch nicht. Denn nach all diesem trachten die Heidenvölker der Welt, euer Vater aber weiß, dass ihr all diese Dinge benötigt. Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft eure Habe und gebt Almosen, macht euch Beutel, die nicht veralten, einen Schatz, der nicht vergeht im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ja, ich möchte dir Dank sagen für deine große Gnade, für den Reichtum deiner Gnade und deiner Fürsorge für uns, dass du dich für uns verwendest, dass du eintrittst vor dem Vater und dass wir Zugang haben, Zutritt haben in Freimütigkeit zu deinem Thron, dass wir zu deinem Thron kommen sollen, um Gnade und Barmherzigkeit erlangen, zu rechtzeitiger Hilfe. Magst du uns allen da diesen kindlichen Glauben schenken, dass wir im kindlichen Vertrauen uns an dich halten, dass wir wie Mose uns an dich halten, der sich an dich gehalten hat, als würde er dich sehen, dass auch wir so im Glauben wandeln, Herr, dass wir uns immer wieder dir anvertrauen, dass wir auch alle Sorgen ablegen und einfach an deine Verheißungen glauben, Herr. Ich danke dir für all das, was du mit uns schon getan hast und für all das, was du durch dein Erlösungswerk uns hast zuteilwerden lassen, für diesen reichen Schatz, Herr, für den Reichtum deiner Gnade und für den Reichtum der Gemeinschaft mit dir. Schenk, dass uns die Gnade und der Friede immer reichlicher zuteil werde und wir in deinen Wegen wandeln und in Freude dir nachfolgen. Amen. Amen.